Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Weben. Ja, mich hat es jetzt scheinbar auch erwischt mit dem Weben. Aber den Anfang habt ihr ja eh schon mitgekriegt. Ich scheine also häufiger zu podcasten, wenn ich weniger zu erzählen habe. Ist auch interessant und wie wir alle wissen, hindert mich das aber nicht daran, hier stundenlang über nichts zu reden. Ja, eigentlich wusste ich nicht so recht, welches Thema ich in dieser Folge machen sollte. In dem Blogpost, den ich schon mal aufgesetzt habe für euch, stand oben noch Vermischtes, aber ich habe jetzt spontan beschlossen, dass das Weben mein Thema wird. Dazu später mehr. Was wollte ich noch erzählen? Ah, genau. Virtual Stringtopia war auch wieder. Okay, Stringtopia ist so ein Workshop-Wochenende, das von Abby Frankemont veranstaltet wird. Und das war dieses Jahr zum zweiten Mal, Ende April. Und jedes Mal hätte ich mir wahnsinnig gewünscht, dass ich hinfahren kann. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Das ist ja noch relativ blödsinnig, wenn ich dafür 5 Tage in die USA fliege für einen Workshop und das sind nicht mal Ferien in der Zeit. Also nee, so, das gibt mein Budget jetzt auch nicht unbedingt her. Aber es muss wieder ganz toll gewesen sein. Diesmal gab es mehr Lehrer als letztes Mal. Diesmal waren da Beth Smith und Sarah Lamb. Und die haben all ihre üblichen Workshops gehalten. Und Abby Frankemont natürlich mit Spindeln vorne, rechts und links, schneller Spindeln, verschiedene Spindeln und so relativ lustige Dinger auch wie Truth or Dare, Hessen ist Wahrheit oder irgendwas, das ist wie dieses Flaschendrehspiel. Und dann hatte sie noch Rutbuster, wo man also aus seiner so eingefahrene Gewohnheitsschiene rausgebastelt wird. Also alles sehr spannend. Sarah Lamb hat alles mit Seide gemacht, Seide spinnen, Seide weben, Seide stricken. Und Beth Smith auch so Workshops, die sie häufig gibt. Breed Study, also verschiedene Schafrassen und wie man die verschieden dann behandelt und verarbeitet. Also wenn man jetzt ein Vlies hat, wie man das kadiert und kämmt und spinnt. Und dann hatte sie einen Workshop Spinning for Lace, also so ganz dünn spinnen und den dritten weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, genau, verschiedene Auszug, kurzer, langer und so ein Zeug. Also alles super spannend. Aber leider konnte ich nicht hin. Und für diejenigen, die nicht hin können und die dann quasi zu Hause dahin schmachten, gab es letztes Jahr schon das Virtual Stringtopia. Und letztes Jahr war das ein relativ aufwendig organisiertes Ding, wo wir auch uns in Kurse eingeteilt haben und wo es vorher dann so Tauschgeschichten auch gab. Also man hat sich angemeldet und hat gesagt, okay, ich will tauschen. Und dann hat man dann Spinnfasern und was zu essen und noch eine Kleinigkeit und so hin und her geschickt. Und das findet alles in der Gruppe Friends of Abby's Yarn auf Ravelry statt. Und die meisten Leute dort sind Amerikaner. Und ich bin eine der wenigen, die aus Europa da immer teilnimmt. Das war dann also auch schon mal so ein bisschen dumm, sich hier von Europa aus mit dem Tauschen und so. Aber insgesamt ganz tolle Sache. Dieses Jahr waren wir alle nicht so organisationswütig. Deswegen war Virtual Stringtopia etwas weniger organisiert und aufwendig. Wir haben bloß gesagt, okay, wir machen jetzt auch unser Spinn-Workshop-Wochenende quasi virtuell online. Und ich habe in der Zeit dann mir bestimmte Sachen auch vorgenommen, die ich spinne. Und das hat relativ gut geklappt. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, mein erster Kurs war All Spindles All Day. Also da habe ich den ganzen Tag irgendwie meine Spindel rumgetragen. Nächsten Tag hatte ich Spinning for Lace. Da habe ich versucht, so dünn wie möglich zu spinnen. Und den dritten Tag musste ich leider aussetzen, weil wir hatten Wochenendbesuch und das war viel mehr Aufwand, als ich gedacht hatte. Und deswegen ist mein Virtual Stringtopia dann so halb ins Wasser gefallen. Aber insgesamt eigentlich sehr nett. Ja, was wollte ich noch jetzt? Ach genau, und durch das Virtual Stringtopia, weil da gibt es dann in den Amis diese Door Prizes und alles mögliche. Also gibt es dann so Tombolas und Zeug. Und jeder, der kam, hat unter anderem auch ein Spinners Party Tool bekommen. Und davon hatte ich noch nie gehört. Ein Spinners Party Tool ist ein Plexiglas-Dings. Und also ich habe es gerade vor mir hier, aber ihr könnt es natürlich leider nicht sehen. Man kann daran Reps per Inch messen, also Wicklung pro Zoll. Und es hat so eine Einteilung, sodass man sehen kann, welchen Winkel der Drall hat von dem Garn, was man gerade macht. Und deswegen Party Tool, es ist auch ein Flaschenöffner. Klasse, und kann man sich an seinen Schlüssel hängen, Schlüsselbund, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das wirklich mache, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass das Spinner's Party Tool irgendwie einen permanenten Platz in meiner Handtasche bekommt. Flaschenöffner kann man immer gut brauchen, auch ein Reps per Inch Tool ist nicht zu verachten und das hat mir einfach so gut gefallen, das musste ich dann unbedingt bestellen. Ich meine, wenn ich schon nicht zu Stringtopia kann, musste ich mich quasi trösten. Ja. Genau, dann erzähle ich doch mal, was ich hier so gehandarbeitet habe. Also, ich habe gestrickt. Ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich diese Skew-Socken mache, genau. Das war an sich eine gute Idee. Ich habe also den ersten zweimal angeschlagen. Also, das habe ich, glaube ich, noch erzählt, oder? Das erste Mal den Fuß gestrickt, alles wunderbar. Habe dann geschaut bei dem... Ich hatte ja schon mal ein paar davon gemacht, ob die Länge stimmt. Damit habe ich dann festgestellt, dass der Socken zu weit war. Habe ihn wieder komplett aufgeribbelt, also halb war er schon fertig. Habe nochmal neu angefangen mit dünneren Nadeln. Habe das ganze Ding fertig gestrickt. Ist alles wunderbar geworden. Und dann habe ich den Socken gewogen. Ich hatte ja ein bisschen Probleme mit meiner Wolle da, dass ich hatte ja so wenig. Genau gesagt hatte ich 72 Gramm und ich habe den ersten Socken gewogen und der wog 39. Jetzt ist 39 mehr als die Hälfte von 72, also das war klar, das funktioniert nicht. Mein Plan war ja gewesen, dass ich die Socke von den Zehen nach aufwärts stricke, damit ich dann den Schaft anpassen kann, damit das dann mit der Wolle kein Problem ist. Aber Skew kann man nicht anpassen. Also länger machen kann man es schon. Und man kann auch das Bündchen, man strickt obendran noch so ein eins rechts, eins links oder so. Nee, stimmt nicht. Aber egal, auf jeden Fall so ein Rippenbündchen, wie auch immer. Ist ja jetzt wurscht, wie viel rechts und links man da machen muss. Das kann man auch kürzer machen, aber das reißt es jetzt irgendwie auch nicht so richtig raus, wenn man, was hätte ich da? Ich habe also 3 Gramm. Glaub nicht, dass ich 3 Gramm brauche nur für das Bündchen. Stand ich also da. Diese Socken ist so schräg gestrickt und das heißt, man strickt, wie erkläre ich das jetzt so? Also man strickt schräg, das heißt, man ist quasi auf der einen Seite höher als auf der anderen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben und dann könnt ihr euch über den Link, den ich euch da noch reinsetze, das Muster anschauen, dann wisst ihr vielleicht auch, was ich meine. Und am Schluss bleibt dann quasi so ein halbmondförmiges Loch über, weil die eine Seite ist höher als die andere. Und dann muss man verkürzte reinstricken, damit das dann überall gleich hoch ist, weil die meisten Leute haben ganz gern ihren Socken so oben gerade. Finde ich, sitzt auch wahrscheinlich besser. Und da strickt man dann das Bündchen dran. Ist alles wunderbar. Aber kürzer machen ging eben nicht, denn wenn man quasi nach der Ferse um die Ecke gestrickt hat, dann ist man schon halb den Schaft hoch. Also das hatte ich natürlich nicht bedacht, als ich den tollen Plan hatte, das so zu machen. Das war dann natürlich irgendwie leicht frustrierend. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? 2 Skew-Socken ging nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Schaft von dem zweiten dann einfach aus dem Garn mache, was innen drin in dem Knäuel war, sodass es dann einfach eine andere Farbe hat. Aber so richtig glücklich war ich mit der Lösung auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ihr könnt mich alle mal, weil ich hatte ja überhaupt nur dieses eine Projekt auf den Nadeln, nichts anders, gell. Dann hat man dann so ein Problem mit seinem Socken, hat man überhaupt nichts zu stricken, ist ja fürchterlich. Also habe ich gedacht, ich stricke jetzt einen ganz normalen Socken Stino von oben nach unten, Herzchenferse, wie ich das immer mache. Vielleicht den Schaft ein bisschen kürzer. Bäh. Und das habe ich dann gemacht. Und der saß auch wunderbar. Und das ging dann auch mit der Wolle auf. Also ich hatte ja, also den ersten Sockenskew hatte ich gestrickt, also waren noch 33 Gramm übrig von meiner Wolle. Dann habe ich also meinen ersten Stino gestrickt und hatte von den 33 Gramm noch ein bisschen was übrig. Also war klar, ein zweiter ist auch noch drin. Das habe ich dann alles relativ schnell gemacht. Also zwar 1,5er Nadeln und 56 Maschen, ja, irgend sowas. Ja, ratzfatz war das Paar Socken fertig. Das war auch sehr angenehm zu stricken. Ich meine, meistens war es eh nur glatt rechts, Herzchenferse, alles nicht nachdenken, wunderbar. Sitzt klasse übrigens. Alles hervorragend. Und dann kurz bevor ich den zweiten irgendwie fertig gemacht habe, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ja noch ein neues Strickprojekt. Ich meine, wenn ich jetzt den Socken abkette, stehe ich da und habe nichts zu stricken, nichts. Und wie gesagt, das geht ja nun gar nicht. Aber da kam mir dann Stephanie Pearl McPhee zur Hilfe, deren Blog ich ja lese, wie ihr wisst. Und die hat dann gebloggt über ein paar Socken, das sie für einen Freund gestrickt hat. Francie heißt das, genau. Und die habe ich angeguckt und gedacht, oh, die sind ja super. Oh, die mache ich. Ich habe mir das Muster gekauft, habe irgendwie einen Strang Spinning Martha Sockenwolle aus dem Schrank geholt, und zwar der blaue, der für meinen Mann war, und stricke jetzt Francie für meinen Mann. Und das funktioniert wunderbar. Das Muster ist ziemlich gut erklärt, allerdings ist es so ein bisschen Labermuster. Also ich bin gerade da, wo man die Ferse habe ich fertig und ich mache jetzt den nächsten Teil, der quasi die, wie heißt denn das, den Spickel, genau. Wobei ich jetzt gerade schwer am Überlegen bin, ob es da überhaupt einen gibt oder nicht. Auf jeden Fall, da an der Stelle bin ich. Und da schreibt sie dann alles wunderbar, wie und was und worauf man achten muss. Und dann habe ich das irgendwie einen Tag weggelegt und dann hole ich es wieder raus und denke, wo steht denn jetzt, was ich als nächstes machen muss? Und dann hat sie halt die Anleitung für das, wie man diese ganzen Reihen dann, die nächsten so und so viel machen soll. Die steht dann mitten in irgendwie so einem fetten Absatz, der eine halbe DIN A4-Seite lang ist und ist auch nicht weiter hervorgehoben oder markiert. Das fand ich jetzt ein bisschen ungünstig. Also wenn ich das Muster geschrieben hätte, hätte ich vielleicht diesen Teil der Anleitung so dann so stricken, hier zunehmen, da abnehmen und so. Das hätte ich dann vielleicht ein bisschen abgesetzt, damit jemand, der da so nachts um 11 vorm Fernseher strickt, immer noch die Stelle findet, wo er gerade ist. Aber das ist eigentlich meine einzige Kritik an dem Muster. Das sieht super aus. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt nicht zu eng stricke, aber ansonsten, nee, läuft alles hervorragend, denn ich bin halt noch beim ersten Socken, genau. Und dann ist das passiert, wo ich eigentlich jetzt die ganzen Wochen drauf gewartet habe. Es ging also schon ungefähr vor einer Woche los oder so, dass ich angefangen habe, irgendwie so rumzuschauen, was ich denn als nächstes stricken kann. Und dann habe ich alte Muster rausgezogen und neue Muster ausgedruckt und auf Ravelry rumgesucht. Und dann wusste ich auch nicht. Und auf einmal habe ich gedacht, Mensch, ich brauche unbedingt eine Baumwolljacke. Ist ja klar, oder? Und ich muss jetzt mal wieder was anderes anfangen. Und dann hatte ich am Montag das extrem dringende Bedürfnis, sofort irgendwie Baumwolle zu kaufen. Bin losmarschiert, habe festgestellt, dass mein Lieblingswollgeschäft hier am Ort leider montags zu hat. Das ist ja gar nicht gut. Also bin ich in mein nicht so ganz Lieblingsgeschäft gegangen und habe, das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, 4 verschiedene einzelne Knäuel mit nach Hause gebracht und gedacht, da mache ich jetzt Maschenproben. Und habe mir die so angeschaut. Und ich wollte auch Baumwolle haben fürs Weben. Das erzähle ich euch dann später weiter. Und habe die Farben so kreuz und quer kombiniert. Und dann gab es da dieses schöne Lila. Und dachte, hey, aus der Wolle, jetzt probiere ich das mal. Ich glaube, daraus brauche ich eine Jacke. Und dann habe ich angefangen zu suchen, was ich da machen will. Anleitung für Baumwolle gibt es ja nicht so wahnsinnig viele. Und habe rumgesucht und habe dann beschlossen, was ich machen will, ist L'Oreal von Isolde Teague. Also es ist so funktioniert. Ich habe das Buch Little Red in the City Und ich liebe Isolda-Modelle sowieso und das Buch ist super geschrieben. Und dann dachte ich mir, warum mache ich nicht daraus einen? Weil ich habe das Buch gekauft, habe daraus noch nie irgendwas gestrickt. Wobei, meiner Meinung nach ist das Buch wert, den Kaufpreis komplett, allein für den gesamten Anfangsteil, wo sie erklärt, wie man verkürzte Reihen strickt, wie man Muster anpasst, auf was man achten muss bei der Passform und wie man Brustabnäher macht und so. Also ehrlich, also ich habe nur die E-Book-Fassung, weil mir das, ehrlich, das echte Buch war mir auch zu teuer, das aus USA schicken zu lassen. Aber die E-Book-Preis ist es echt voll wert, nur für diese ersten Kapitel. Also wenn ich da nie irgendwas draus gestrickt hätte, wäre es auch okay gewesen. Aber ist ja nicht so, als ob mir die Modelle da drin so gar nicht taugen würden. Und dann habe ich gedacht, ah, mache ich L'Oreal. Dann habe ich mir den so angeguckt. Das ist ein Pulli, der so eine Strickjacke, die, wie soll man das erklären? Die hat so ein 30er Jahre, 40er oder so Vibe ein bisschen. So einen runden Ausschnitt, der ist sehr hübsch mit so einem Blattmotiv. Und dann wird es so gerafft unterm Busen und geht dann ziemlich eng runter und hat dann wahnsinnig breites Rippenbündchen. Und dann gucke ich mir das so an und denke, wahnsinnig breites Rippenbündchen, das ist eine sehr kurze Jacke. Wenn ich jetzt ganz viel Kleider und Röcke tragen würde, so und zwar so weite, dann sähe das wahrscheinlich ziemlich gut aus. Aber so wie ich immer rumlaufe mit Jeans, mit so einer kurzen Jacke. Jetzt hat aber dieses Buch von Isolda den extrem großen Vorteil, dass alle Modelle werden nicht nur an Isolda gezeigt, die eher schlanker ist, sondern auch noch an einem anderen Modell und die ist nicht so schlank und da wird dann auch gezeigt, wie man das dann günstig abwandelt, damit das dann gut ausschaut und dann gucke ich mir das so an und denke, ja, also wenn ich jetzt das von oben, das wird von oben gestrickt, so mache, wie es da steht. Das hat auch so pseudo eingesetzte Ärmel, also es wird in einem Stück gestrickt, aber die Zunahmen und so, das ist halt so, als wären das eingesetzte Ärmel. Das finde ich auch immer ziemlich klasse. Und dann mache ich diese Raffung unter dem Busen, das ist, glaube ich, auch gut. Und dann, glaube ich, mache ich das ganze Ding ein bisschen länger und ein bisschen mehr A-förmig, weil, wie ich ja bekanntermaßen dort auch etwas A-förmiger bin. Und ich glaube, das könnte ziemlich gut gehen. Dann habe ich eine Maschenprobe gemacht mit meiner Baumwolle und bin fast an die Maschenprobe hingekommen, die im Muster verlangt wird, und zwar ungewaschen. Das heißt, wenn ich Glück habe, wird es gewaschen dann passen. Wenn ich Pech habe, muss ich noch eine Maschenprobe machen. Und ich habe auch eine Maschenprobe gemacht von diesem Blattmuster, um zu sehen, wie das rauskommt, weil da muss man immer sehen mit Baumwolle. Allerdings ist das eine Baumwolle, die ist erstens relativ glänzend und zweitens ziemlich fest gezwirnt. Das heißt, die gibt auch ein schönes Maschenbild, wo man gute Konturen sieht. Und nachdem das eine relativ kurze und nicht so voluminöse Jacke wird und die Wolle nicht so dick ist, glaube ich auch nicht, dass sich das dann so tierisch aushängt mit der Baumwolle. Also da bin ich ganz freudig, voller Vorfreude, muss man sagen. Ich hatte ja jetzt nur eine Knäuel gekauft, also ich muss jetzt noch losziehen und genug Wolle für eine Strickjacke für mich noch dazu kaufen. Aber sobald ich die habe, geht es hier richtig los. Freue ich mich schon drauf. Dann hatte ich irgendwie, ich habe Sheldon wieder rausgezogen. Nein, er ist noch nicht fertig. Also ich habe Sheldon wieder rausgezogen, weil das ist ja nun wirklich, ihr habt recht, völlig peinlich. Und habe gedacht, okay, da muss ich jetzt durch. Ich mache das Viech jetzt fertig. Habe angefangen, die drei Panzerteile muss man mit I-Cord zusammenstricken. Für I-Cord gibt es kein deutsches Wort, oder? Strickliesel-Schlauch an Strickstück. Naja, das habe ich also angefangen und dann ist das irgendwie schief gelaufen mit dem, also diese verschiedenen Teile von dem Panzer. Okay, der hat einen doppelten Oberpanzer, weil der wird ausgestopft und dann gibt es natürlich noch einen Unterpanzer, weil, und da steckt man da das Viech rein und die Füße so durch. Und diese drei Teile müssen also irgendwie miteinander verbunden werden, und zwar mit diesem I-Chord. Und das habe ich also angefangen, und die haben alle unterschiedliche Maschenzahl. Jetzt ist das bei den beiden oberen Teilen wurscht, weil die habe ich eh schon zusammengenäht, aber die das ganz untere und das ganz obere, die werden halt da so dekorativ verbunden. Und da kann man nicht einfach immer die nächste Masche aufnehmen und da durchstechen, weil das sind unterschiedlich viele Maschen, und das ist irgendwie blöd. Sowas finde ich ja ganz furchtbar. Und dann ist es so, dass ich das Viech, damit es die Füllung nicht verliert, und ich stricke doch immer so locker. Also habe ich jetzt so eine Wolle, die man normal mit 3 oder 3,5 strickt. Die habe ich da mit 2 gestrickt. Das ist also tierisch fest. Und jetzt muss ich natürlich den I-Cord auch irgendwie mit 2er Nadeln machen. Also ich muss sagen, meine Adi Alu 2er Nadeln, die biegt's schier kaputt, wie ich da stricke so fest. Naja, also ich habe jetzt den I-Cord halb rum. Das heißt, es gibt vage Hoffnungen, dass das in diesem Leben nochmal was wird. Ich finde es super nervig, aber ich habe definitiv vor, das jetzt im Laufe der nächsten Woche mal endlich abzuschließen. Mein Sohn hat die Schildkröte jetzt auch mal wieder gesehen und sagte, also wann die jetzt endlich fertig würde, das fände er jetzt schon ganz gut. Also ich bin dabei. Ich wollte bloß sagen, also ich bin einen entscheidenden Schritt vorwärts gekommen. Noch halb rum um Sheldon, und dann muss ich noch die Beine ausstopfen und annähen, aber das ist zwar nervig, aber durchaus machbar. Genau, also Sheldon hatte ich, und dann habe ich, genau, weil ich Sheldon rausgezogen habe, hat mein Sohn den sich so ans Gesicht gehalten und hat gesagt, oh, der ist aber weich. Und das ist natürlich äußerst erstaunlich, weil mein Sohn bei jeglicher Wolle immer sagt, kratz, 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 der will keine Wolle. Und gedacht, wenn Sheldon weich ist, dann wäre das doch vielleicht das geeignete Material, um daraus eine Mütze zu stricken. Und ich habe ja so wenig zu stricken, also brauche ich wieder ein Projekt, also stricke ich doch meinem Sohn eine Mütze. Das wäre doch mal was. Das arme Kind hat ja eh nie was Handgestricktes. Außerdem ein paar Wattersocken, die ich eben gestrickt habe, um zum in die Wanderschuhe reinziehen. Und da habe ich dann extra so eine baumwollgemischte Wolle genommen, weil das Kind mag ja keine Wolle. Und da hat er sich dann auch beklagt, dass sie kratzt. Also die hatte auch einen Merino-Anteil, aber so tierisch hoch war der nicht. Aber das ging gar nicht. Ja, dann ist mir gekommen, dass ich schon seit ewigen Zeiten einen Bloody Stupid Johnson, nicht Hut, eine Mütze, eine Bloody Stupid Johnson Mütze machen will. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Bloody Stupid Johnson ist eine Figur aus einem Scheibenweltroman von Terry Pratchett. Der heißt wahrscheinlich auf Deutsch anders. Also nicht Terry Pratchett, sondern Bloody Stupid Johnson. Und der ist bekannt dafür, dass er immer versucht, irgendwie bestimmte Dinge zu designen und kriegt es da nicht so richtig hin. Also es gibt in dieser Scheibenwelthauptstadt zum Beispiel 2 riesige Türme, und die waren geplant als Salz- und Pfefferstreuer. Genau. Und dieses Muster, habe ich gedacht, mache ich doch für meinen Sohn. Und wenn es ihm nicht gefällt, trage ich sie, die Mütze, weil wir haben die gleiche Kopfgröße momentan. Und dann hatte ich noch Lana Grossa Merino Big im Schrank und gedacht, oh, dann nehme ich die doch. Also es ist, alle Leute stimmen darin überein, dass das Muster sehr groß ausfällt. Man schlägt 132 Maschen an für unten, und ich habe mal nachgeschaut, also die letzte Mütze, die ich für meinen Mann gestrickt habe, die mit der gleichen Wolle, die ich jetzt auch nehmen wollte, die hatte 120 Maschen. Und gedacht, das ist natürlich ein bisschen dumm. Mein Mann hat doch ein bisschen größeren Kopf als mein Sohn, das kann also nicht hinkommen. Ich habe also die Mütze gestern, genau, ich habe gestern zweimal 132 Maschen angeschlagen, weil das irgendwie nie 132 Maschen wurden. Nee, genau, die ersten 2 Male hatte ich nicht genug Ende noch, Wollende für den Anschlag. Kennt ihr das? Man macht so einen normalen Kreuzanschlag und denkt, alles cool, alles cool, alles cool. Oh, jetzt wird's aber kurz. Oh, oh, jetzt geht. Und dann 10 Maschen vor Schluss. Na super, jetzt fange ich wieder von vorne an, weil mir leider da die Wolle ausgegangen ist. Und ja, ich weiß, man kann mit 2 Knäueln anfangen und so, aber da muss man dann ja auch 2 Enden vernähen. Also da fange ich lieber nochmal von vorne an. Ja, also habe ich das angefangen, dann habe ich so die erste Reihe angefangen zu stricken, habe mir das angeguckt und gedacht, nee, nee, nee. Und dann habe ich gedacht, okay, ich stricke noch ein bisschen weiter, vielleicht zieht sich's ja zusammen. Dann habe ich gedacht, aber Susanne, du hast ja wohl einen an der Waffel. Das mag sich zusammenziehen, wie sich will. Diese Wolle geht bekanntermaßen durchs Waschen auf und wird größer. Und so wie das da sitzt, kann das nicht sein. Und das war dann der Punkt, an dem ich nachgeschaut habe, wie viel Maschen ich das letzte Mal hatte, als ich für meinen Mann aus derselben Wolle eine Mütze gestrickt habe und gedacht, nee, das kommt nicht hin. Alles wieder aufgezogen. Dann bin ich also heute Morgen wieder ins Wollgeschäft gegangen, diesmal in meinen Lieblingswollladen, und habe Wolle gekauft für diese Mütze. Also habe ich jetzt diesmal nicht die Merino Big, sondern die Merino Superfein oder so genommen. Die ist dünner. Und die stricke ich jetzt mit Zweiernadeln und mache verwegenermaßen keine Maschenprobe und schau mal, wie es rausgeht. Das wird noch interessant. Also den habe ich jetzt angeschlagen, aber noch nicht die erste Reihe gestrickt, weil das habe ich so zwischen Mittagessen und Arbeitsbeginn noch eben hingekriegt, da meine 132 Maschen zu zählen. Und da freue ich mich schon, da kann ich heute Abend richtig anfangen. Was habe ich noch gemacht? Von dem Myrtle Cardigan, der ist gespannt. Der liegt im Schlafzimmer auf dem Boden. Könnte ich jetzt dann wahrscheinlich mal die Stecknadeln rausnehmen, nachdem der da 2 Tage gelegen hat. Und da muss ich jetzt noch die Knöpfe annähen. Okay, dann habe ich gesponnen, aber nicht so viel. Die orange melierte Merino-Seide kann ich euch vermelden. Die wird euch nicht mehr lange begleiten, denn ich habe noch ungefähr eine Handvoll Fasern und dann ist die komplett fertig gesponnen. Den ersten Strang habe ich auch schon gezwirnt und gewaschen. Und das sieht dieses Mal tatsächlich recht sockenwollmäßig aus. Es sind jetzt 60 Gramm oder so. Und ich spinne noch. Also ich hoffe, dass ich dann so auf 80 Gramm komme oder so, 90. Und dann hatte ich ja vor, Socken rauszumachen. Und dann weiß ich noch nicht was, weil eigentlich muss ich mal das Frankenstiegmuster machen von der Lisa Grossman. Aber irgendwie ist mir diese Wolle zu schade. Also, das ist eine ziemlich krasse Sockenkonstruktion, wo man lauter Kleinteile strickt und die werden dann alle gestickt oder wie auch immer aufgeschnitten und anders zusammengenäht und so. Es ist ein ziemlich lustiges Muster und recht spannend. Und man braucht unbedingt eine Wolle, die filzt. Sonst muss man nämlich diese ganzen Teile, wo man schneidet, dann irgendwie erst festnähen und so. Und ja, so da brauche ich eigentlich eine handgesponnene Sockenwolle, an der mir nicht so tierisch viel liegt. Ich weiß nicht, ob das mal passiert. Na, schauen wir mal. Also ich glaube, das mache ich dann doch nicht da draus. Und dann habe ich zwischendurch noch überlegt, ob ich nicht Handstulpen aus der Wolle mache, weil ich brauche unbedingt fingerlose Handschuhe. Dann denkt ihr, wieso braucht sie jetzt fingerlose Handschuhe? Es ist Mai. Ich habe festgestellt, dass ich dieses Weißfingersyndrom wahrscheinlich habe, keine Ahnung. Das bedeutet, sobald meine Finger ein bisschen kalt werden, schaltet mein Hirn irgendwie falsch und schickt dann gar kein Blut mehr rein. Und dann werden die knalleweiß und kalt und das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn ich dann irgendwas anziehe, was so meine Handgelenke und die Finger so bis zum mittleren Glied da so bedeckt, dann passiert es nicht. Und deswegen habe ich festgestellt, brauche ich jetzt wahrscheinlich noch so ungefähr 20 Paar fingerlose Handschuhe, die ich dann in jede Tasche stecke, die ich besitze, sodass ich dann immer, wenn meine Hände auch nur ein bisschen kalt werden, die Handschuhe anziehen kann. An den Füßen habe ich das auch, habe ich festgestellt, als ich letztens joggen war. Ich gehe nämlich barfuß joggen, indoor. Aber an den Füßen fällt das nicht weiter auf, denn da trage ich die ganze Zeit Wollsocken. Und deswegen sind die eh immer warm genug. Das ist kein Problem. Also, orange melierte Merino-Seide habe ich weitergesponnen, ist so gut wie fertig. Dann habe ich noch die rote Seide weitergesponnen, aber relativ wenig. Aber da hatte ich jetzt wieder Lust drauf. Ich habe langsam das Gefühl, ich sollte meine Spinnprojekte auch ein bisschen reduzieren und jetzt mal erstmal Sachen fertig machen, bevor ich wieder was anfange. Was nicht bedeutet, dass ich nicht noch ungefähr 5, 6, 7 Spinnprojekte in der Warteschleife hätte, aber dass ich da einfach ruhen. Fasern wären vermutlich nicht schlecht, dann wird das schon. Dann habe ich auch noch gewebt. Und zwar habe ich einfach so ein Band mit Streifen gemacht, weil ich üben wollte. Auf meinem Gurtwebrahmen habe ich das gemacht. Und im Prinzip habe ich da nur 2, 3 Tage dran gewebt und einen Abend noch irgendwie den Webrahmen geschert. Aber ich habe jetzt mal so geschaut, das hat trotzdem irgendwie ungefähr einen Monat gedauert, weil ich einfach nie dazugekommen bin. Aber hat Spaß gemacht, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich mit diesem Band da mache. Schaut auch ganz nett aus. Ich habe sogar ein Foto gemacht, stellt euch vor. Und das stelle ich dann auch in das Blog, denke ich. Und dann habe ich zwar nicht genäht, aber das Wetter ist wärmer geworden. Und ich denke also nicht nur an fingerlose Handschuhe und Mützen bei dem Wetter, sondern habe auch wieder festgestellt, dass ich definitiv nichts zum Anziehen habe. Habe mir 2 neue Sweatjacken bestellt. Und weil die ich noch hatte und die ich jetzt auch immer angezogen habe, die waren von 2003 und quasi das ganze Jahr über nonstop in Gebrauch. Die sind irgendwie nicht mehr so ganz frisch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also mein einer Rock, der sieht jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch aus. Und da war ja noch dieser Jeansrock. Jetzt schaue ich den doch mal an, weil ich meine, das ist auch so ein Projekt, das liegt da irgendwie auf der Kommode, da stapeln sich 20.000 andere Sachen drauf. Gedacht, da will ich gar nicht hinschauen, das ist ja furchtbar. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt mal tapfer. Habe den da rausgezogen, habe festgestellt, ich hatte ja tatsächlich das Bündchen schon angesteckt mit Stecknadeln. Das war dann der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, dass der Bund des Rockes leider nicht weit genug war. Dumm gelaufen. Habe dann den Rock sogar anprobiert mit Stecknadeln drin und allem und habe gedacht, der ist eine Spur zu eng um die Hüften, weil ich meine, meine Hüften sind halt, seit ich den zugeschnitten habe, etwas weiter geworden. Aber passen könnte er schon noch. Und gedacht, jetzt noch einen neuen Bund zuschneide und den annähe und dann noch Knopflöcher und Knöpfe und den Saum unten, dann ist das Ding fertig. Komplett ganz anziehfertig. Und der ist gar nicht schlecht. Also auch wenn er ein bisschen mehr Spiel haben könnte um die Hüften, sieht er insgesamt nicht schlecht aus. Also glaube ich, ich muss vielleicht dieses Wochenende mal in den sauren Apfel beißen und mal so 1, 2 Stündchen da rein buttern in diesen Rock und dann hätte ich was anzuziehen. Ne? Und typischer Fall von mir, ich denke, ach ja, das ist ja ganz einfach, ach, dann mache ich den fertig, ach, dann kann ich ja gleich neuen Stoff bestellen, dann mache ich mir nach dem Schnitt noch einen richtigen Sommerrock, den mache ich dann ein bisschen weiter und ansonsten genauso. Nur das Schnittmusterteil für den Bund werde ich wohl ändern, weil das passt ja nicht. Und ach, und wenn ich dann gerade dabei bin und dann könnte ich doch noch und ein Sommerkleid und eine Hose und so, hatte ich dann auf einmal wieder große, große Nähpläne, aber mal schön langsam. Also ich habe jetzt noch keinen weiteren Stoff bestellt. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich diesen Rock fertig kriege und dann nehme ich den alten Sofa-Überwurf und nähe daraus vielleicht mal ein Kleiderprototyp. Ja, kann man vielleicht sogar anziehen. Also ich finde den Stoff gar nicht schlecht. Okay, genau. Also das ist alles, was ich gemacht habe und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Mein heutiges Thema ist Weben. Ja, ich bin ja nicht die Einzige, die das Weben angefangen hat. Das liest man ja jetzt auch schon ewig in allen Handarbeitsblogs. Also ihr habt das wahrscheinlich auch mitgekriegt. Erst haben sie alle wieder zu stricken angefangen und dann zu spinnen und jetzt und weben und zwischendurch dann das Nähen, und wobei Weben und Nähen dann auch wieder teilweise Hand in Hand geht. Und ich wollte ja eigentlich kein Equipment mehr kaufen und ich bin mit meinem Gurtwebrahmen auch gar nicht so unglücklich und ich hatte dann gedacht, okay, ich bin jetzt vernünftig und habe mir dann für den Gurtwebrahmen auch noch so Gatterkämme gekauft. Das ist alles wunderbar, bloß ich muss mich dann da am Küchentisch festketten und auf Fußboden setzen und das ist dann schon, ich weiß auch nicht, es erscheint mir immer aufwendig. Und jetzt war es so, dass ich finanziell sah es jetzt ganz gut aus. Für Stringtopia hat es zwar nicht gereicht, aber ich habe ja wieder einen Strickkurs gehabt. habt. Der ist jetzt übrigens zu Ende und war sehr nett. Und dafür kriege ich dann ja auch noch ein bisschen Geld. Und dann war noch sowas über und dann habe ich mit meinem Mann geredet und der hat dann gedacht, na, eigentlich hätte er gern Drumcomputer oder vielleicht doch nicht. Und dann hat er sich gedacht, nee, doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich hätte so gern Webram. Und dann hat er gesagt, okay. Und jetzt habe ich mir Webram bestellt. Ich habe ihn noch nicht hier. Also das mit dem Weben hatte sich jetzt schon eine Weile abgezeichnet. Also erstmal war da der Gurtwebrahmen und dann habe ich angefangen, Bücher zu kaufen. Viele Dinge, die ich anfange, fangen damit an, dass ich mir erstmal Bücher zulege zum Thema. Ich bin in die Stadtbücherei gewackelt und habe mir dieses riesige, fette Webbuch ausgeliehen. Das ist total klasse. Ich hätte das wahnsinnig gern, aber das kostet irgendwie 50 Euro oder so. Und dann habe ich das Woven Treasures habe ich mir gekauft von Sarah Lamb und dann habe ich gedacht, tja, und dann habe ich habe noch eins, wie heißt das? The Weaver's Book of Ideas heißt es, genau. Das ist speziell für Gatakam Webram auch verschiedene Muster und Techniken und so. Das ist auch gar nicht schlecht. Und dann gab es bei Interweave mal wieder irgendwie Prozente, alles extra billig. Und dann habe ich mir das Video, wie man so einen Gatakam Webram am besten shared, habe ich mir dann auch noch runtergeladen. Das war relativ günstig. Und ja, und jetzt sitze ich da irgendwie mit meinem ganzen Infomaterial. Und ja, also wie gesagt, mein Webram habe ich noch nicht, aber er ist bestellt und ich denke, ich kriege den die nächsten Tage. Ich habe natürlich ewig schon rumgeschaut, was ich gern hätte. Und es war klar, also ich kaufe mir jetzt nicht einen riesigen Webstuhl, sondern ich belasse es jetzt erstmal bei einem Gatakam-Webrahmen. Dann war die Frage, welche Größe, welche Marke, was. Tja, in gewisser Weise sind die drei, die hauptsächlich in Frage kommen. So, der Chromsky gibt es einen, Ashford gibt es verschiedene, so einen zum Klappen, der Knitter's Loom und dann noch einen, der so fest bleibt. Der heißt einfach Rigid Headloom, also Gatakam Webram. Und dann gibt es noch von Schacht den Flip. Das ist auch einer, den man zusammenklappen kann. Ich weiß auch, ich kenne auch Leute, die von Glimacra so einen Webram haben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich einen habe zum Klappen, dass das vielleicht nicht schlecht ist, weil ich habe nicht so viel Platz dafür. Fragt sich, ob das dann wirklich einen Unterschied macht oder nicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, ja, ich will so einen zum Klappen. Und dann war also die Frage Ashford oder Schacht. Schacht ist viel, viel teurer. Aber ich habe dann so auf Ravelry geschaut und die Diskussionen verfolgt und die Leute, die gesagt haben, ich habe den einen, ich habe den anderen, ich habe sie beide probiert. Bei mir war dies, bei mir war jenes. Und letzten Endes habe ich mich dann für den Schacht Flip entschieden. Und dann war wieder die Frage, welche Breite? Den gibt es in drei verschiedenen Breiten. Und der große muss recht monströs groß sein, hat allerdings dann auch mehr Möglichkeiten. Wie alle Leute habe ich jetzt auch das Gefühl, dass ich dann wahrscheinlich da Stoff drauf webe für Kleidung und so. Und wie alle Leute werde ich dann irgendwann feststellen, dass das auf so einem Gatakam-Webrahmen zwar theoretisch möglich ist, aber praktisch ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich für den breitesten entschieden. Bin mal gespannt. Das wird wahrscheinlich ein Riesenmonster. Aber ich habe gemessen, wie breit der Webrahmen ist und die Webbreite. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, das ganze Ding ist ungefähr so 80 Zentimeter breit. Das ist schon ziemlich viel. Aber mein Küchentisch, an dem ich dann wahrscheinlich meistens weben werde, ist ein ganzes Stück breiter. Also das müsste gut hinhauen, dass ich da arbeiten kann. Und ja, schauen wir mal. Und ich habe ja den Gurtwebrahmen immer noch. Ich meine, ich schmeiße ja nicht meine durchgesägten Besenstiele weg, bloß weil ich jetzt einen zweiten Webrahmen habe. Das heißt, wenn ich was Schmaleres machen will oder was, wo man dann, wie heißt denn das? Warp-faced. Wo man die Kette halt sieht und den Schuss praktisch nicht, dann habe ich ja immer noch, ist ja nicht so, der läuft ja nicht weg. Zwischenzeitlich habe ich tatsächlich kurzfristig überlegt, ob ich mir so einen Webstuhl baue mit so Gewichten dran. Ich weiß nicht, wie man das jetzt offiziell nennt. Es gibt in der Friends of Abyssian-Gruppe bei Ravelry eine Frau, die ihre Doktorarbeit schreibt über diese Art Webstuhl. Und ich habe der mal geholfen, was aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen. Und das war super spannend. Und die sagt immer, du brauchst doch keinen anderen Webrahmen kaufen und so. Dann zimmerst du dir so einen Rahmen und dann brauchst du so ein paar Gewichte. Dann kann man auch so Beilagscheiben oder sowas nehmen. Und dann kannst du alles weben, was du auf einem Webstuhl weben kannst, wo du halt so vier verschiedene, wie heißt das, Schäfte hast. Wie gesagt, ich habe es kurz überlegt, aber sie sagt zwar, man braucht nicht viel Platz dafür, weil den kann man einfach an der Wand hängen. Das ist zwar theoretisch richtig, wahrscheinlich auch praktisch. Ich habe bloß keine Wand mehr, wo ich was hinhängen kann. Wir haben hier die ganzen Wände voller Gitarren und Bilder. Und dann habe ich mir das so überlegt. Nee, ich glaube. Und ich meine, auch das ist eine Sache, die läuft nicht weg. Ich kann also jederzeit immer noch, wenn ich möchte, mir einen Gewichtswebstuhl bauen. Also die sind ziemlich, ziemlich klasse. Ich weiß ja auch nicht, wo das hinführen soll. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Webrahmen und dann saß ich da und gedacht, oh super, ich kriege einen Webrahmen und gedacht, naja, und was mache ich dann damit? Da muss ich ja wieder Wolle kaufen. Und das war dann einer der Gründe, warum ich losgezogen bin, um Baumwolle zu kaufen. Denn nicht, dass man nur Baumwolle auf einem Webrahmen weben könnte, aber wenn ich jetzt so mit Schals anfangen würde oder sowas, wenn ich das für mich selber mache, mein momentan Wolle kratzt am Halsproblem, wäre es dann wahrscheinlich günstiger, das aus Seide oder Baumwolle zu machen. Und Baumwolle ist dann insofern günstig, als sie etwas günstiger ist als Seide. Wobei, jetzt habe ich da so meine einzelnen Knäuel gekauft und das ist ja alles wunderbar, aber ich habe wirklich keinen blassen Dunst, wie viel ich da brauche für so ein Dings. Wobei mir heute die bahnbrechende Erkenntnis gekommen ist, dass man das natürlich ausrechnen kann, weil man rechnet ja, wie viel ich weiß bloß, Ends per Inch, also wie viel Enden, wie viel Fäden man da quasi aufspannt pro, was auch immer, Zoll oder meiner kommt in Zoll. Und dann die Länge von dem Teil plus nochmal, weiß nicht, 30%, weil man muss, man kann nicht bis ganz zum Ende weben. Also beim Gurtwebrahmen geht das ziemlich gut, aber bei einem Gatterkammwebrahmen steht man dann da, hat noch 30 cm Kette da drauf und kann dann nicht mehr weiterweben oder was auch immer. Also das muss man abrechnen und dann schrumpft das Ganze in der Regel noch, wenn man es danach wäscht. Und und dann habe ich gedacht, das kann man ja ausrechnen, gell? Wenn ich dann was habe und das soll dann so und so breit werden und dann pro Zentimeter oder Zoll habe ich dann so und so viele Fäden und die sind dann jeder so lang und dann rechne ich nochmal so und so viel Prozent weg, was wahrscheinlich beim Waschen dann eingeht, dann kann ich ausrechnen, wie viel Meter ich brauche, also mal für die Kette und dann kann man das genauso auch, wenn man sagt, okay, so, ja, also kann man ausrechnen. Genau, ich kann natürlich auch einen gewebten Schal, den ich habe, einfach auf die Waage schmeißen, mal schauen, wie viel der wiegt. Ich schätze ja, dass man auch einen gewebten Schal mit 100 Gramm ungefähr hinkommen müsste, aber wissen tue ich das nicht, weil ich das noch nie gemacht habe. Das fühlt sich jetzt gerade so schrecklich unwägbar an. Ich habe auch keine 20.000 Webbücher mit Schalmustern, die ich dann immer vergleichen könnte. Ist lustig, gell? Beim Stricken habe ich das relativ gut im Gefühl. Also, naja, so grob halt. Ein paar Socken kaufe ich 100 Gramm Wolle. Eine Mütze kaufe ich 100 Gramm Wolle, habe ich wahrscheinlich noch ein ganzes Eck über. Ein paar Handschuhe kaufe ich auch 100 Gramm, brauche ich wahrscheinlich nie im Leben. Pulli, 500 Gramm, vielleicht 600, kommt drauf an und so. Das habe ich so alles im Gefühl. Aber naja, wer weiß, vielleicht webe ich irgendwann noch oft genug, dass ich dafür auch ein Gefühl bekomme, Vielleicht werde ich auch eine von denen, wie viele in meinem Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, oh ja, super, Webram und ich web jetzt dies und das und das und das. Und dann haben sie irgendwie die ersten zwei Projekte, waren sie super happy. Dann haben sie gesagt, okay, ich web jetzt 6 Meter Kleiderstoff, haben angefangen zu weben. Und dann stand der Webram da so in der Ecke und dann stand er da und dann stand er da und dann haben sie ihn verkauft. Und das möchte ich natürlich eigentlich nicht, dass ich das Ding da nicht benutze. Aber jetzt habe ich ja schon irgendwie 3 Sachen auf meinem Gurtwebrahmen gemacht. Dann habe ich gedacht, vielleicht doch, ist das doch ein länger anhaltendes Interesse. Schauen wir mal. Also ich habe Pläne, ich will Schal machen für meinen Mann und vielleicht mache ich auch einen Schal für mich, das weiß ich noch nicht. Und dann will ich, wie heißen sie? Servietten will ich unbedingt machen und weiß nicht, Platzdeckchen vielleicht nicht, aber Servietten unbedingt und ich hatte noch irgendeine Idee. Taschen natürlich. Sarah Lambs Buch Woven Treasures, das ist voll bis oben hin mit Taschen gewebten. Ich habe ja eh einen Taschenstick. Und dann war es so, genau, apropos Tasche, ich wollte für den Webrahmen auch die passende Tasche kaufen. Ich habe den Webrahmen bei Wollinchen bestellt. Da habe ich schon öfter was gekauft. Da bin ich sehr zufrieden. Und die hat die Schacht-Produkte auch hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob als einzige. Könnte sein. Und die hat auch die Tasche, aber die hat nicht die neue Tasche, in die auch der ganz große Webrahmen passt, sondern die hat nur die kleinere, in die nur die beiden kleineren Größen passen. Deswegen habe ich jetzt keine Tasche für meinen Webrahmen. Auf der anderen Seite ist die Tasche auch relativ teuer. Und jetzt denke ich halt, ich habe wieder Pläne, was zu nähen. Ich bin ja mal gespannt, ob das nochmal was wird. Aber eine Tasche wäre schon ganz günstig, dass ich den Webrahmen da reintun kann und das Zubehör. Und dann kann ich das irgendwie im Schlafzimmer zwischen das Regal mit den Handarbeitsbüchern und die Kommode stellen. Also das ist jetzt mal so mein Plan. Sonst weiß ich nicht so recht, wo das Ding noch hin soll. In meinem Unterrichtsraum steht schon alles voller Spinnräder und Spinnfasern und so. Wird Zeit, dass das Kind bald auszieht. Der ist bloß leider erst 9,5, also es dauert dann hoffentlich doch noch eine Weile. Also Webbegeisterung. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht das nächste Mal euch berichte und sage, oh Gott, schreckliches Teil. Nee, um Gottes Willen. Aber wahrscheinlich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, dann mache ich mal Schluss für heute. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Oh, tausend Dank übrigens für all die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, Blog-Kommentare und auch auf Ravelry-Kommentare. Ich habe natürlich Stoffel, der ich bin, mir wieder nicht aufgeschrieben, wer da alles kommentiert hat. Was mir noch im Kopf geblieben ist, war, dass Tini gesagt hat, ich soll doch The Big Bang Theory schauen und dabei Sheldon fertig machen. Es ist so, es gibt bei The Big Bang Theory eine Hauptperson, die Sheldon heißt. Ich schaue tatsächlich Big Bang Theory und zwar jetzt seit einer Woche oder so. Ich habe mir gleich die ersten 4 Staffeln gekauft und habe die erste Staffel, glaube ich, in 3 Tagen durchgeschaut. Erstens, weil die Folgen ziemlich kurz sind und zweitens, weil es wirklich wahnsinnig lustig. Also ich finde es total toll. Ich bin ganz begeistert. Aber leider kann ich, während ich Big Bang Theory schaue, nicht Sheldon fertig machen, weil fürs Sheldon fertig machen muss ich hinschauen und für Big Bang Theory schauen muss ich auch schauen. Aber trotzdem, ich lache mich jeden Abend scheckig. Das hebt meine Laune enorm. Also tausend Dank für alle, die sich gemeldet haben, auch wenn ich nie antworte. Ich weiß, ich habe noch so ungefähr 8 Kommentare von Deike, auf die ich irgendwie mal hätte antworten wollen. Habe jetzt aber beschlossen, die einfach als gelesen zu markieren und quasi mit einem leeren Blatt wieder von vorne anzufangen. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Ihr könnt gerne auf dem Blog kommentieren, das ihr unter creativemother.de findet. Ich bin auf Ravelry Creative Mother, ich bin im PCs Spinnforum Creative Mother und auf Twitter bin ich Free Jazz Mama. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und frohes Stricken. Ciao!
du da du da 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 du di du. Da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-da-da-do-dap-